请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßen Sie Elisa Günther und Changning Postel-Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 27. Mai 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit dem dritten Teil des Gesprächs über Menstruation in Taiwan. Seit 2013 stehen menstruierenden Arbeitnehmerinnen in Taiwan 3 Tage Menstruationsurlaub pro Jahr zu. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, variiert von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Juliane hat Frauen in ihrem Umfeld zu ihren Erfahrungen befragt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute im Interview mit Jacqueline Henke, die Gender and Economic Inclusion Analystin bei der EBWE ist. EBWE, für Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, organisierte kürzlich mit dem taiwanischen Institute for Information Industry einen Besuch einer Delegation ukrainischer Unternehmen in Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Präsident Lai wirbt zum Europatag für engere Taiwan-Europa-Partnerschaft. Regierung legt Familienpaket gegen sinkende Geburtenrate vor. KMT-Vorsitzende Zheng Liwen plant USA-Reise für Austausch. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat am 26. Mai an der Gala-Veranstaltung zum Europatag, ausgerichtet von der Europäischen Handelskammer, teilgenommen. In seiner Rede verwies er auf den Geist der Schumann-Erklärung von 1950 als Leitbild für mehr Zusammenarbeit. Präsident Lai betonte, dass die Schumann-Erklärung vor 76 Jahren den Weg zu Frieden und Zusammenarbeit in Europa geebnet habe. Sie habe allen verdeutlicht, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei, sondern vielmehr die Einheit erfordere, Frieden in eine gemeinsame Verantwortung zu verwandeln, damit Zusammenarbeit Konfrontation ersetzen und regionale Stabilität und Wohlstand sichern könne. Präsident Lai erklärte, wenn Kohle und Stahl vor einem halben Jahrhundert das Fundament des Friedens in Europa bildeten, so sind heute Halbleiter und KI entscheidende Säulen globalen Wohlstands und demokratischer Sicherheit. Taiwan spiele eine Schlüsselrolle bei Hochleistungschips und in der KI-Lieferkette. Doch der Erfolg sei kein Alleingang, sondern das Ergebnis komplementärer Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen und gleichgesinnten Partnern. Lai bat weiterhin um Unterstützung für ein bilaterales Investitionsschutzabkommen und Lösungen gegen Doppelbesteuerung. Er rief dazu auf, mit Europa die demokratische Widerstandskraft zu stärken und autoritäre Expansion abzuwehren. Präsident Lai betonte, dass Taiwan und Europa dank ihrer soliden wirtschaftlichen und handelspolitischen Basis die geografische Distanz überwinden können mittels konkreter Lieferkettenverbindungen. Europa ist Taiwans größter Investor und sein 3rdgrößter Handelspartner. In den letzten 10 Jahren haben sich die Investitionen taiwanischer Unternehmen in EU-Ländern um 650% erhöht, was die enge Partnerschaft unterstreicht. Zum Abschluss dankte er den europäischen Institutionen und Staaten für ihre Hinweise auf die Bedeutung eines stabilen Indopazifiks und für die Unterstützung von Taiwans internationaler Einbindung, zuletzt rund um die Weltgesundheitsversammlung.
Präsident Lai Ching-te hat heute nach einer hochrangigen Sitzung im Präsidialamt das Paket Neue Strategie für Taiwans Bevölkerungsmaßnahmen, Kapitel Familienförderung, persönlich gebilligt. Ziel ist es, die sinkende Geburtenrate zu bremsen. Regierung und Präsidialamt stellen 18 Maßnahmen vor. Sie decken die 3 Phasen Geburt, Erziehung und Bildung ab. Umgesetzt werden 4 Strategien. Mehr Zuschüsse, weniger Belastungen, mehr Flexibilität und mehr Betreuung. Die Maßnahmen greifen in 5 Bereichen. Schwangerschaft, Geburt und Erziehung, Betreuung, Bildung, familienfreundliche Arbeitswelt und Wohngeldentlastung. Kern des Pakets ist ein monatlicher Zuschuss von 5.000 Taiwan-Dollar, was ungefähr 136 Euro entspricht, für alle Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren. Von 0 bis 6 Jahren wird der volle Betrag direkt ausgezahlt. Für 6 bis 18 Jahre zahlt der Staat in ein Sparkonto ein und trägt das Anlagerisiko mit Mindestzins. Geplant sind zudem Bildungs- und Entwicklungskonten für benachteiligte Kinder mit staatlicher 1:1-Zuzahlung. Für ungewollte kinderlose Paare werden Beihilfe zur künstlichen Befruchtung ausgeweitet. Die Geburtsleistung wird je Kind bis auf 100.000 Taiwan-Dollar aufgefüllt. In puncto Kinderbetreuung soll es Subventionen für die Betreuung und Unterstützung von Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren geben. Im Alter von 2 bis 6 Jahren geht es um bezahlbare Kinderbetreuung und Unterstützungsleistungen sowie den Ausbau der Kindergesundheitsversorgung. Unternehmen erhalten bis zu 5 Millionen Taiwan-Dollar für neue Betriebskitas und einen 200-prozentigen Steuerabzug für betreuungsbezogene Ausgaben. Bei Bildung und Arbeit plant die Regierung erleichterte Studienkredite mit 1% weniger Zins und längerer Rückzahlungsfrist, um Studierenden einen Einstieg ins Berufsleben mit geringerer Belastung zu ermöglichen. In der Arbeitswelt wird der Mutterschutz von 8 auf 12 Wochen erweitert. Die Elternzeit wird aufgewertet. Es kommt ein 6+3 Zuschussmodell und flexiblere Arbeitszeiten. Einkommenseinbußen durch reduzierte Stunden will der Staat ausgleichen. Beim Wohnen sind Steuervergünstigungen für Heirat und Familiengründung vorgesehen. 40% der Sozialwohnungen sollen als Heirats- und Familienwohnungen bereitstehen. Der Steuerfreibetrag pro minderjährigen Kind und für mitversorgte Eltern ab 70 Jahren wird auf 151.500 Taiwan-Dollar angehoben. Zur erfolgreichen Umsetzung richtet das Kabinett eine Steuerungsgruppe ein, koordiniert vom Premierminister Zhou Rongtai, der die Fortschritte regelmäßig prüft. Die Vorsitzende der Oppositionspartei Kuomintang, Zhong Liwen, hat heute angekündigt, am 1. Juni zu einer zweiwöchigen USA-Reise aufzubrechen. Stationen sind San Francisco, Boston, New York, Washington und Los Angeles. Rückkehr ist für den 16. Juni vorgesehen. Geplant sind Gespräche mit Forschenden an Harvard, MIT, Columbia und Stanford sowie Treffen mit Mitgliedern des US-Kongresses, Regierungsstellen, Denkfabriken sowie der taiwanischen Diaspora. Als Begründung nannte sie die Vorstellung der Linie der Kuomintang zur Stabilität in der Taiwanstraße auf Basis der Verfassung der Republik China. Sie betonte, dass die Verfassung der Republik China Taiwans wichtigster Schutz sei und dass die Demokratische Fortschrittspartei, DPP, diese als Vorwand für Taiwans Unabhängigkeit nutzen wolle, um die Verfassung der Republik China zu einem Todesurteil für den Konflikt zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße zu machen. Stattdessen biete sie als Ein-China-Verfassung Spielraum, um Gemeinsamkeiten zu suchen, Dialog zu führen und einen Frieden sowie Stabilität zwischen beiden Seiten der Meeresenge zu sichern. Sie warf der Regierungspartei DPP vor, den Verfassungsrahmen auszuhöhlen und damit Risiken für die Sicherheit in der Taiwanstraße zu erhöhen. Zugleich betonte sie den Anspruch der Kuomintang, einen Kurs der Deeskalation zu verfolgen, der den Interessen der 23 Millionen Menschen in Taiwan ebenso diene wie denen der internationalen Partner, einschließlich der USA. Geplant ist auch ein Vortrag an der Columbia University.
Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 731,43 Punkte gestiegen. Das sind 1,68%. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.256,80. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 1,557 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 42,56 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 27. Mai 2026. Heute wird es mit 38 Grad Höchsttemperaturen sehr heiß. In ganz Taiwan scheint die Sonne und erst in der Nacht bedeckt sich der Himmel in Nord-Taiwan. Morgen kann es in Ilan an der Ostküste und an den ausgelagerten Inseln rund um Jingmen zu örtlichen Gewittern kommen. Die Behörden haben eine Hitzewarnung für weite Teile Taiwans ausgesprochen. In Tainan besteht Alarmstufe Rot mit erwarteten Temperaturen von bis zu 38 Grad an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Im Großraum Taipeh und Neu-Taipeh, aber auch in den Städten im Südosten Taiwans herrscht Alarmstufe Orange, denn die Temperaturen erreichen an drei aufeinanderfolgenden Tagen 36 Grad bzw. tageweise 38 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 27. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Mein Name ist Juliane Miller. Am morgigen Donnerstag, dem 28. Mai, ist der internationale Tag der Menstruationshygiene. In den vergangenen 2 Wochen habe ich schon mit meiner Kollegin Shanning über kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menstruation in Taiwan gesprochen und auch über die Maßnahme von kostenlosen Hygieneartikeln an taiwanischen Schulen und Universitäten. Heute sprechen wir zum Abschluss noch über eine weitere gesetzliche Maßnahme im Zusammenhang mit Menstruation, und zwar über Menstruationstage für menstruierende Arbeitnehmer. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, das letzte Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist das Thema Menstruationsurlaub. Beziehungsweise ich mache mal hier so die Gänsefüßchen mit den Fingern. Es ist ja kein Urlaub, es sind Menstruationskrankheitstage. Und das ist ja tatsächlich eine Forderung, die auch immer mal wieder laut wird. Spanien hat das beispielsweise eingeführt. Manche Leute fordern das auch in Deutschland. Aber ich habe das Gefühl, da muss man auch mal wirklich so ein bisschen rauszoomen vielleicht, weil am Ende kommt es ja wirklich auf die Krankschreibungspolitik an in unterschiedlichen Ländern. Und in Taiwan ist es so, dass es seit 2013, lese ich gerade in meinen Unterlagen, es ist wirklich schon seit 2013, prüfe ich nochmal nach, aber in Taiwan gibt es eben schon lange Menstruationskrankheitstage.
An dieser Stelle ein kurzer Nachtrag. Ja, die Policy gibt es tatsächlich wirklich schon seit 2013.
Dazu vielleicht mal erklärt, wie funktionieren Krankheitstage generell in Taiwan? Also Krankheitstage, Vollzeitangestellte bekommen nach dem Arbeitsstandardgesetz regulär 30 Krankheitstage pro Jahr. An Krankheitstagen bekommt man nur 50% seines Gehaltes. Und ab wann man einen Attest vorlegen kann, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rechtlich festgelegt ist.
Das ist ganz unüblich.
Also, und dann der Menstruationsurlaub, die Menstruationskrankheitstage kommen quasi zusätzlich zu diesen 30 Krankheitstagen pro Jahr dazu. Es sind nämlich 3 Tage Menstruationsurlaub pro Jahr. Wenn man jetzt mal berechnet, ein Jahr hat 12 Monate, selbst wenn man pro Menstruationszyklus nur einen Krankheitstag nimmt, dann sind das schon 12 Krankheitstage. Da kommt man mit den 3 Menstruationstagen nicht so weit. Außerdem werden also nach dem Arbeitsstandardgesetz diese 3 Menstruationstage auch nur bezahlt, solange sie innerhalb dieses 30 Tage halb bezahlten Krankheitstagen sind. Sorry, jetzt wird's kompliziert. Ich hoffe, das kann man so nachvollziehen. Auf jeden Fall möchte ich damit sagen, so fortschrittlich sind die Menstruationstage in Taiwan nicht, weil in Taiwan die Krankheitstage nach den gesetzlichen Standards zumindest nur zur Hälfte bezahlt werden und auch auf 30 Tage gedeckelt sind. Und die 3 zusätzlichen Menstruationstage, sobald man seine 30 regulären Krankheitstage aufgebraucht hat, dann auch nicht mehr bezahlt werden. Deshalb würde ich davor warnen, das jetzt irgendwie als besonders feministische Politik hochzuhalten. Man merkt, ich habe da eine starke Meinung zu, weil ich es einfach total wichtig finde. Ich finde, diese Diskussion um Menstruationstage, die lenken so ein bisschen vom wahren Ziel ab. Das Ziel ist doch, dass jeder ohne ein ärztliches Attest einen vollbezahlten Krankheitstag nehmen sollen könnte, sofern man ihn braucht, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig davon, durch welche Art und Weise man jetzt irgendwie vom Arbeiten abgehalten wird oder unfähig ist, an dem Tag zu arbeiten. Deshalb finde ich dann diese Diskussion über Menstruationstage, wo es dann darum geht, ah, das ist unfair und warum bekommen das nur Frauen? Also ich finde, man kann sich die Diskussionen sparen und man sollte lieber dafür argumentieren, dass wirklich alle ja gerechten Zugang zu so vielen Krankheitstagen bekommen, wie sie eben brauchen. So, das ist meine Meinung. Willst du da auch noch was dazu sagen?
Nee.
Ja, ist gut. Dann können wir nämlich weiter über Taiwan reden. Taiwan ist es jetzt nun mal so, man hat nur diese 30 Tage gesetzlich garantiert, die halb bezahlt werden. Und nicht mal das bekommen alle Leute. Also man ist da einfach arbeitsrechtlich noch weit hinter Deutschland. Und da ist es dann natürlich, ne, man nimmt dann halt, was man bekommt. Und ich habe da im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt, wie das so ist mit Menstruationstagen. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass es total unterschiedlich ist von Firma zu Firma. Also eine Freundin arbeitet beispielsweise bei einer Airline, die ja nochmal ganz kompliziert sind, so von den ganzen arbeitsrechtlichen Regelungen und so, weil die ja auch ja super lange Schichten haben und dann Flüge und weiß Gott was. Und sie hat zumindest erzählt, dass bei ihr es konkret so ist, dass Menstruationstage einfacher zu nehmen sind als Krankheitstage, da kein ärztliches Attest notwendig ist. Das heißt, sie nutzt diese Möglichkeit auch. Wie gesagt, aber als Flugbegleiterin ist es halt in der Regel sehr schwierig, sich krank zu melden. Also da gab es ja tatsächlich im vergangenen Jahr auch einen Riesenskandal, wo eine Flugbegleiterin tatsächlich gestorben ist auch, nachdem sie sich zu spät krank gemeldet hat, beziehungsweise nachdem ja man zum Teil bei der Fluglinie bestraft wurde quasi, wenn man sich krank gemeldet hat. Das ist jetzt nicht ein repräsentativer Fall, aber eben bieten da Menstruationstage dann eine Möglichkeit, sich einfacher krank zu schreiben. Hier bei uns beim Radio habe ich auch nachgefragt, wie das läuft. Und hier ist weder für Menstruationstage noch für Krankheitstage ein ärztliches Attest notwendig. Und daher kann man dann auch in der Regel einfach direkt Krankheitstage nehmen. Und tatsächlich, das fand ich tatsächlich ganz positiv, hier sind tatsächlich 7 Tage pro Jahr vollbezahlte Krankheitstage. Erst danach werden sie halb bezahlt.
Krass.
Muss man mal loben.
Wusste ich nicht.
Also,
ja, super.
Von einer anderen Freundin habe ich gehört, dass sie tatsächlich 10 Tage vollbezahlte Krankheitstage hat pro Jahr und auch Menstruationstage vollbezahlt werden. Und zwar zusätzlich zu den 30 gesetzlich garantierten Krankheitstagen.
In welcher Branche arbeitet sie?
Sie arbeitet tatsächlich in der Modebranche.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach viele weibliche Angestellte haben. Das habe ich mich bei meiner Freundin, die als Flugbegleiterin arbeitet, nämlich tatsächlich auch gefragt. Es ist so, dass man irgendwie in Taiwan in einer weiblich dominierten Branche vielleicht auf eine ja bessere Politik, Policy da hoffen kann. Wäre vielleicht mal ein Thema für irgendwie eine Bachelorarbeit oder sowas, falls jemand Lust hat. Dann von einer anderen Freundin habe ich gehört, dass bei ihr in der Firma nicht viele Leute überhaupt wissen, dass sie Menstruationstage nehmen können. Das ist ja gesetzlich eigentlich vorgesehen. Und sie hat sich deshalb tatsächlich dann auch mal entschlossen, einen Menstruationstag zu nehmen, einfach um auf die Policy aufmerksam zu machen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass in Taiwan einfach generell so ein bisschen Ungenauigkeit und Unwissenheit über Arbeitnehmerrechte gibt. Und ja, da finde ich es einfach eine gute Initiative, wenn man sich dann seine Rechte mal erkundigt und dann darauf auch besteht.
Und die wurden ihr auch gewährt? Also der Tag wurde ihr gewährt, ohne gewertet oder bewertet zu werden?
Boah, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, sie hatte gesagt, dass es dann eigentlich relativ ähnlich war wie mit einem normalen Krankheitstag. Mhm. Also, und dass ihre Motivation halt eher darin lag, darauf aufmerksam zu machen. Genau. Also, wie gesagt, also es ist sehr unterschiedlich von Firma zu Firma und letztendlich zumindest, was den gesetzlichen Mindeststandards entspricht, auch nicht besonders großzügig. Das Einzige, worauf ich jetzt noch zum Schluss aufmerksam machen wollte, ist das Menstruationsmuseum. Ja. Warst du da schon mal, Shani?
Nee, ich war da nicht. Aber ich habe, unsere ehemalige Kollegin hat mal einen Instagram-Post am Anfang darüber gemacht und das fand ich dann schon ziemlich genial.
Ja, also das Museum hat tatsächlich ziemlich begrenzte Öffnungszeiten, nur freitags bis sonntags, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr. Und ich war da einmal mit 2 Freunden auch. Ist auch gar nicht besonders groß. Also man muss sich das wirklich wie so ein Haus mit, ich glaube, 2 oder 3 Stockwerken vorstellen. Also 1 Stunde reicht eigentlich komplett, um sich die Ausstellung anzuschauen. Aber die NGO, die das betreibt, ich glaube, das heißt Little Red, die ist einfach total aktiv, was so Menstruationspolitiken und Bildung angeht. Das heißt, dieses Museum ist eigentlich nur ein Teil ihrer Arbeit und sie machen ganz, ganz viel Bildungsarbeit. Sie haben auch eine Doku darüber gemacht, wie Frauen in unterschiedlichen Generationen mit der Menstruation umgegangen sind. Also ich finde das eine wirklich coole Initiative und die Ausstellung hat auch englische Guidebooks, die verfügbar sind. Das heißt, wer sich dafür interessiert, das ist in Datong, das ist eigentlich auch ein ganz schöner Teil von Taipei, da ist in der Nähe auch der Konfuzius-Tempel. Das heißt, da könnte man mal vorbeischauen.
Absolut.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Ja, Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon grüßt Sie Ilon Huang. Kürzlich organisierte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Zusammenarbeit mit Taiwans Institute for Information Industry, kurz III, einen Besuch einer Delegation ukrainischer Unternehmen und Organisationen in Taiwan. Dank Elf Lien, Director of International Cooperation at III, hatte ich die Gelegenheit, mich zu einem Gespräch mit Jacqueline Henke, Gender and Economic Inclusion Analyst der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zu treffen, um mehr über ihre Arbeit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und den Besuch der ukrainischen Delegation in Taiwan zu erfahren. Zunächst stellt sich Jacqueline Henke einmal etwas näher vor.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung für das Interview. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Ich bin Jacqueline Henke, ich bin Analyst bei der EBRD. Ich bin jetzt seit fast anderthalb Jahren in London, um bei der EBRD für Projekte in der Ukraine zu arbeiten. Ursprünglich habe ich einen politischen und entwicklungspolitischen Studium-Werdegang hinter mir. Ich habe vorher bei der GIZ gearbeitet, mit Blick auf Frauen in Afrika, um sie für SMEs, also für kleine Mittelunternehmen, zu unterstützen. Genau, und hatte also schon immer so ein bisschen meinen Blick auf internationale Zusammenarbeit mit besonderem Blick auf Gender oder an sich Economic Inclusion. Bei der EBRD ist es so, dass es eine Bank ist, aber eine Entwicklungsbank. Wir haben also nicht unsere normalen Investitionen und Lohngeschäfte, sondern wir achten auch darauf, dass wir einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Das bedeutet, wenn wir mit zum Beispiel Klienten, mit Geschäften, mit Businesses in der Ukraine zusammenarbeiten, versuchen wir immer noch den positiven Extra-Impact hinzubekommen. Das heißt Veterans Reintegration, dass also Menschen, die Soldaten waren und zurückkehren, besser in die Arbeitswelt reintegriert werden können, dass sie psychologischen Support bekommen oder auch ja die Medikamente, die sie brauchen, dass sie Trainings bekommen, dass sie wieder in die Arbeitswelt reintegriert werden können. Andere Schwerpunkte sind zum Beispiel Frauen, dass wir auch Frauen unterstützen, die Workforce, also in die Arbeitswelt integriert zu werden, was besonders jetzt gerade wichtig ist in der Ukraine, wegen dem großen Skill Shortage. Also man sieht durch den Konflikt, der leider jetzt schon seit über 4 Jahren anhält, durch die Demobilisierung der Männer werden immer mehr Berufe, die eigentlich sehr, wir nennen es male dominated, die also vor allem von Männern durchgeführt werden, die Arbeitskräfte fehlen. Und da öffnet sich zu einem die Chance für Frauen, diese ja, Berufe zu übernehmen. Aber andererseits muss das natürlich auch gefördert werden. Es muss die Infrastruktur für diese Frauen erstellt werden. Mhm. Zum Beispiel Truck Driver. Das ist vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, aber Truck Driver fehlen einfach. Das war vor allem Männer, die das machen. Die sind jetzt aber wahrscheinlich eher Panzerfahrer oder Soldaten. Mhm. Aber in der Logistik ist es einfach absolut wichtig. Und genau, jetzt haben wir Programme, wo wir mit unseren Businesspartnern versuchen, Frauen Training in diesem Bereich zu geben, dass sie halt diesen Bereich übernehmen können, aber immer mit dem Hinblick auf Double Burden. Double Burden bedeutet, dass Frauen traditionell die Rolle vom Caregiver übernommen haben, dass sie sich also um die Familie kümmern, um Angehörige, die krank sind, besonders jetzt auch verletzt sind. Und wenn sie jetzt auch noch mehr Arbeit aufnehmen, kann man sich wahrscheinlich denken, dass natürlich sehr viel Verantwortung auf den Schultern lastet, sowohl jetzt Breadwinner, also die Haupteinnahmequelle zu sein in dem Fall oder auch zu arbeiten und ja sich um Familienangehörige zu kümmern. Das bedeutet, dass wir da auch darauf achten, dass auch genug zum Beispiel Kindergartenplätze gegeben werden oder dass die Geschäfte, mit denen wir zusammenarbeiten, die Businesses, dass sie die Möglichkeit haben, private Kindergärten zu fördern für ihre Mitarbeiterinnen, dass wir sozusagen ein Rundum-Paket haben.
Mhm. Jetzt seid ihr hier mit einer Delegation aus der Ukraine. Bevor wir nochmal auf der Delegation zu sprechen kommen, möchte ich kurz über deinen speziellen Titel Gender and Economic Inclusion Analyst sprechen. Mhm. Kannst du ein bisschen auf deine Arbeit da eingehen und den Zusammenhang zwischen Gender und Economic erklären? Ich glaube, es kam so ein bisschen heraus, was du so erklärt hast, jetzt bei der, wie ihr den ukrainischen Frauen helft zum Beispiel. Aber insgesamt, wie spielen Gender und Economic so zusammen?
Genau, wenn man sich die Statistiken anguckt, sind Frauen die größte marginalisierte Gruppe der Welt. Oft werden Frauen entweder den Weg versperrt in die Wirtschaft oder es wird schwerer gemacht oder sie haben nicht immer den Zugang wie zum Beispiel Männer, was natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive auch schade ist, weil dadurch ein großer Teil einer Wirtschaftskraft ja auch wegbricht. Zum einen Teil und natürlich auch für Gender Equality, also um Geschlechtergerechtigkeit zu haben, sollten alle den gleichen Zugang haben. Gender Economic Inclusion ist ein sehr breiter Begriff. Und schließt, bei Gender wird nicht nur Frauen eingeschlossen, sondern eigentlich alle Gruppen, vor allem marginalisierte Gruppen, kann auch LGBTQI sein, kann Veterane sein, Youth-Gruppen werden auch eingeschlossen. Es geht also eigentlich im Ganzen darum, dass wir eine inklusive Wirtschaftsarbeitsatmosphäre schaffen, wo jeder den Zugang hat, sich zu entfalten und ihnen, genau, empowered werden, zu arbeiten und an der Gesellschaft im Arbeitswesen teilzunehmen.
In dem Zusammenhang fällt mir jetzt so eine andere Frage ein. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Also du hast ja erzählt, dass jetzt hier in dem Krieg durch die Ukraine eben viele Frauen ursprüngliche Männerjobs oder so in Anführungszeichen übernehmen müssen. Das ist ja ein sehr trauriger Anlass und ein trauriger Grund, wodurch sich aber eben neue Chancen auch für Frauen und Frauengleichheit ergeben. Aber andererseits, man hört ja aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, dass genau sowas ja auch passiert ist. Aber dass es dann nach den Weltkriegen dann wieder so irgendwie Bemühungen oder Schritte gab, sag ich mal, oder dass dann die Frauen wieder ja an den Herd zurückgedrängt wurden, so ungefähr. Jedenfalls, das ist das, was ich so aus der Geschichte so ein bisschen verstanden habe. Macht ihr da auch irgendwie was, um sowas dann langfristig, verhindern das richtige Wort ist, aber eben um da auch Bewusstseinsveränderungen vielleicht eben zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt nicht nur was Kurzfristiges, sondern eben.
Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das Gute ist, wir können aus der Geschichte lernen. Mhm. Wir wissen also, in Jemen zum Beispiel ist auch das gleiche Problem gewesen, dass Frauen die Opportunity hatten und sobald Männer zurückkamen, wurden Regeln, sogar Gesetze entlassen, dass Frauen wieder zurückgedrängt werden. Genau, also wir versuchen, unsere Projekte immer nachhaltig anzubauen. Das bedeutet, dass auch wenn unsere Intervention vorbei ist, dass die Projekte an sich weiterlaufen können. Dass die Frauen, die zum Beispiel Frauen oder auch die Veteranen, die etabliert werden, in den Strukturen der Arbeitswelt eingebettet werden, auch drum bleiben. Durch das Training, durch langfristiges Training, sie sind qualifizierte Arbeiter. Genau, und das heißt, auch wir arbeiten an der Human Capital Resilience Charter. Das ist eine freiwillige Charter, aber wir haben viele von unseren Businesses, mit denen wir zusammenarbeiten, das unterzeichnet haben. Und da sind auch bestimmte Regeln, wie man mit Human Capital, also wie man mit den Arbeitern nachhaltig gut umgeht. Und da wird auch sowas mit eingebettet sein.
Ja, dann kommen wir mal auf die Delegation aus der Ukraine zu sprechen, mit der ihr jetzt in Taiwan seid. Aus welchen Bereichen kommen denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Delegation?
Genau, aus ganz unterschiedlichen. Wir haben Leute von Ölreferationen, von staatliches Gas, von Fashion, von Sonnenblumenöl und Sonnenblumenkerne, von der Railway, also vom Zuggeschäft, von der Bahn an sich, von Housing, also die nachhaltig und affordable Housing, also Häuser bauen, vor allem für internal displaced person, Menschen, die innerhalb der Ukraine geflohen sind. Genau, also sehr aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen.
Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Jacqueline Henke, Gender and Economic Inclusion Analyst der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Teil 2 dann in der kommenden Woche, wenn Jacqueline Henke unter anderem darauf eingeht, warum man sich entschieden hat, mit der Delegation Taiwan zu besuchen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 27. Mai 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, die Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprachen Elisa Günther und Changning Postel-Heutz.